Hallo zusammen, Marco und Melvin, aka der Podcast Logos Unheilbar Gesprächig, melden sich wieder aus einer leider etwas längeren Verstummung erneut. Da gab es ja persönliche Gründe. Wir haben in dem letzten Podcast auch über die Veränderung deiner Wohnsituation gesprochen. Mich würde zu Anfang einmal ganz kurz interessieren, bevor wir in Medias Res gehen, wie es dir geht. Ist deine Euphorie anhaltend, beziehungsweise fühlst du dich wohl? Einmal kurz an den alten Podcast anschließend, hat dir deine Wohnumfeldveränderung Gutes getan?
Wir haben jetzt gerade schon mal versucht aufzunehmen. Ich wollte das einfach mal kurz, kurz
Man
kommentieren und
kommt sich so ein bisschen doof vor, wenn man den sehr ähnlichen Einstieg beziehungsweise denselben dann nochmal runterspielt.
Ja, wir haben einfach Soundprobleme, wie auch beim letzten Mal schon. Wenn übrigens jemand weiß, was das sein könnte oder ein gutes Tool kennt, als Alternative zu Skype, dann möge er sich bei uns melden. Er wird reich belohnt, ja, mit ganz viel Dankbarkeit. Ja, mir geht's prima. Also ich bin hier wirklich mehr bei mir als davor die Zeit. Und ich wertschätze es, nach Hause zu kommen, wenn ich irgendwo war. Ich wertschätze es, zu Hause zu sein, auch soeben. Und das bringt mich auf jeden Fall sehr, sehr gut zu mir selbst. Und ja, führt dahin, dass ich mich spüre. Ja, ich wiederhole eigentlich gerade das, was ich gerade schon sagte. Aber ihr wollt es ja unbedingt wissen. Also ich bin momentan wie ein Kind. Wie das in der Bibel steht, seid wie die Kinder. So mache ich das gerade. Ich bin unheimlich gegenwärtig und synchron mit meinen Gefühlen. Das heißt, wenn ich Freude oder Ärger oder Scham oder Launen aller Art erlebe, dann spüre ich die auch richtig. Die sind dann richtig da und die werden nicht überdeckelt von irgendwelchen Spannungen, von dem Versuch, beherrscht zu sein, irgendwie, ja. Tut mir das nicht gut, was ich die letzten 33 Jahre so ausprobiert habe. Und ja, ich liebe es hier. Es ist wunderschön. Ich habe das Gefühl, durch die Provence zu flanieren, wenn ich einen Waldesspaziergang mache. Und mag die Menschen hier, die Bauern, alle sehr zugewandt, alle sehr hilfsbereit. Wir bekommen hier weiterhin ja, Gemüse, Obst geschenkt, die Luft ist toll und ja, also es gibt eine Kleinigkeit, die mich piekst, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das hat was mit unserem Mietverhältnis oder ja, wie soll ich sagen, dem Mietrecht, das man so als Mieter hat, zu tun, das nicht immer so von dem Vermieter gesehen wird. Aber das braucht jetzt nicht vertieft zu werden.
Das
Von
stimmt.
daher, Hosianna,
Ja.
ich bin
Die
gern am Leben.
leidigen Immobilienthemen, das habe ich den ganzen Tag auf der Arbeit, das bräuchte ich nicht noch in diesem wunderbaren Podcast. Mir fällt bei deiner Erwähnung, du seist synchron, du seist im biblischen Sinne Kind, fällt mir ein Zitat ein. Ich habe zwei Zitate heute vorbereitet. Und das eine passt sehr gut dazu. Das würde ich gerne anführen. Wir müssen nicht drüber sprechen. Ich kann das gerne so in den Raum stellen und die Leute können dieses vielleicht auf sich wirken lassen, zustimmen, widersprechen oder sonstiges damit machen. Gerne zum Anregen, zum Denken, vielleicht auch als Aufforderung sehen. Und danach würde ich ganz gerne ins Thema einsteigen. Kurz zur Struktur. Wir sind wieder recht frei heute. Ich habe eine beziehungsweise zwei Fragen vorbereitet, aus denen wir dieses Gespräch entspannen können. Und ja, wie gesagt, das Zitat einmal stammt von dem bereits oder leider bereits verstorbenen amerikanischen Autor David Foster Wallace. Ich habe ihn schon mehrmals erwähnt in diesem Podcast. Zitat Anfang. Ich habe das Gefühl, dass eine Menge von uns privilegierten Amerikanern, wenn wir am Beginn unserer 30er sind, einen Weg finden müssen, den kindischen Kram wegzuräumen und uns solchen Themen wie Spiritualität und Werden zu stellen. Zitat Ende.
Ei. Das ist eine Kontradiktion.
Ja, ja, ich, also ja, der kindische Kram ist ja halt die Frage, inwiefern der auf den Sinnzusammenhang zuträfe, den du gerade meintest. Spiritualität hat ja auch sehr viel mit Gegenwärtigkeit, mit Selbstwahrnehmung zu tun. Und das ist ja das Kindliche, was du meintest. Und kindischer Kram ist vielleicht eher ein Kram, den man ja in unserer Gesellschaft so etwas wie Konsumverhalten etc., Dinge, die einen oberflächlichen Wert haben, aber keinen intrinsischen, tiefen, spirituellen Wert. Das sage ich heute ganz bewusst am 14.10.2020, an dem ja der Amazon Prime Day ist. Ehrlich? Wir haben heute auf, ja, heute ist Amazon Prime Day. Der Riese Amazon lockt mit teils sehr hohen Rabatten seine, hey, ja, seine Pilger an, die zu ihm kommen sollen und dem Kapital frönen sollen. Ja, wurde heute auf der Arbeit viel drüber gesprochen. Es würde ich als kindischen Kram bezeichnen, jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, nur um ein neues Handy zu haben, obwohl es rein technisch das alte auch noch machen würde. Davon ab. Willst du einschreiten oder sollen wir es so stehen lassen?
Einschreiten, natürlich.
Einschreiten, okay.
Das ist ja wohl meine hehre Pflicht.
Schreite ein.
Als jemand, der sich seit vielen Jahren mit Spiritualität beschäftigt. Ja, also ich kenne David Foster Wallace nicht ansatzweise so gut wie dich. Wie du.
Stimmt beides.
Ja, das war ein freudscher Versprecher vom Feinsten. Nein, also ich kenne ihn nicht ansatzweise so gut wie du. Ich habe Infinite Jest nicht gelesen, aber ich ja, kenne so ein bisschen seine Bio und was ich halt zu Ohren bekommen habe, ist, dass der Gute einfach auch an schweren Depressionen litt. Ja, und da spricht natürlich diese Depression aus den Zeilen. Also das Kindliche ist das Leichte, das So-Seiende. Unser So-Sein ist ja auch immer wieder Thema. Und Spiritualität wird oftmals mit irgendwelchen Disziplinen und Verkrampfungen und Fokussierungen und Konzentrationsübungen und Ritualien und so weiter assoziiert. Und führt uns genau von dem weg, was Spiritualität eigentlich ist. Das Spirituelle ist das im gegenwärtigen Moment vollständige Stattfinden meines Wesens. Ja, und wir alle wissen, weil wir mal Kinder waren und wir kennen Kinder, dass Kinder das beherrschen. Ja, das scheint irgendwie auch in der Natur des Menschen mehr oder weniger so veranlagt zu sein. Und auch Tiere beherrschen das. Und für mich ist die Fähigkeit, eine Aktion oder eine Beschäftigung mit voller Gewahrsamkeit durchzuführen und sowohl emotional als auch körperlich da vollständig stattzufinden, im höchsten Maße spirituell, viel spiritueller als irgendwelche Litaneien, ja, als irgendwelche verkrampften Gebete oder ja, irgendwelche Praktiken, seinen Körper zu verrenken und zu traktieren und weiß ich nicht. Ne? Also gerade, ich würde das genau umkehren, ich würde sagen, gerade das gilt es zu erhalten. Ja, wir könnten da jetzt echt ein Fass aufmachen und sagen, alles klar, sprechen wir mal über das Erwachsensein. Ne? Ja. Natürlich, unsere Podcasts haben das immer wieder geschnitten, auch Thema Männlichkeit und so weiter. Ist es wichtig, Leichtsinnigkeit, Bequemlichkeit, Phlegmatismus und so weiter hinter sich zu lassen, in die Verantwortung zu kommen, in die Fürsorge zu gehen und so weiter, was vielleicht ein Kind, ja nicht vielleicht, was ein Kind einfach so nicht unbedingt beherrscht. Und da sehe ich auf jeden Fall auch ein spirituelles Thema. Nur das so pejorativ zu bezeichnen, das ist mein erster Impuls. Vielleicht muss ich nochmal darüber nachdenken. Das passt mir irgendwie nicht, das passt nicht zusammen, finde ich, mit dem Spirituellen, was ich halt im Menschen sehe oder in der Welt sehe. Und da finde ich halt dieses Jesus-Zitat, werdet wie die Kinder, viel griffiger, ne?
Mhm. Ja, durchaus ein berechtigter Einwand. Du sprachest gerade seine Depression an. Ganz kurzer Literaturtipp, dann können wir gerne, wenn du nichts mehr dazu sagen magst, weitergehen zu meinen vorbereiteten Fragen. David Foster Wallace litt an sehr starken Depressionen und hat sich ja im Zuge dessen als seinen einzig möglichen Ausgang auch das Leben genommen. Also für ihn war dies der einzig gangbare Weg. Wer einen Text über Depressionen lesen will, aus der Perspektive eines Menschen, der an Depressionen leidet, dem empfehle ich wirklich wärmstens das Buch von David Foster Wallace, Der Planet Trilaphon im Verhältnis zur üblen Sache. Ist ein ganz, ganz dünnes Buch, gibt es in einer zweisprachigen Ausgabe, einmal im englischen Original und in der deutschen Übersetzung. Ist ein schmaler Euro, wirklich nicht teuer und ja, sehr, sehr eindrücklich. Der Mann konnte schreiben und der Mann hat als sehr junger Mensch, ich weiß gar nicht, ob er da war er vielleicht so um die 18, als er das geschrieben hat. Wahnsinnig eindrücklich. Gerne lesen, wenn einmal das Bedürfnis da ist, diese Perspektive etwas näher an sich heranzulassen. Melvin, wenn du nichts mehr hast, würde ich dir gerne eine Frage stellen.
Mach das.
Was ist dein Lieblingsfilm, beziehungsweise welche Filme haben dich sehr stark beeinflusst? Und im Ausgang daran, weswegen ist das so? Also ein Lieblingsfilm ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber welche Filme würdest du nennen, die dich in deiner Betrachtungsweise der Welt oder in deiner Betrachtungsweise dich selbst gegenüber, in deinem Fühlen, in deinem Empfinden, welche Filme haben dich vielleicht erschüttert, vielleicht so stark ermuntert, dass du ein Hochgefühl über Tage hinaus mit dir getragen hast? Ja, wir haben auch schon einige Filmerlebnisse zusammen gehabt, davon später gerne mehr, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Filmische Erzählkunst.
Ich hatte meines Alters entsprechend immer Filme, die mich in der jeweiligen Altersstufe, die ich durchschritten habe, geprägt haben. Das fing definitiv an mit dem ersten Film, den ich in meinem Leben im Kino gesehen habe, in einem Land vor unserer Zeit. Ja, wer kennt ihn nicht mit Littlefoot, ja, und Pidri, ja, und Cera, ja, etc. Ja, ja. Wo ja wunderbar das Thema Freundschaft, Liebe, Mut, Hoffnung und so weiter verarbeitet wird, mit schöner musikalischer Begleitung, mit sehr starken Zeichnungen und auch mit viel Dramatik.
Ja,
hat. Ja, bei mir hat das damals einen Trend ausgelöst, der nachher global wurde. Also ich bin sowas von Dinosaurier-affin geworden dadurch. Ich habe jeden Dinosaurier, den ich irgendwo im Spielwarenladen oder am Flohmarkt vor allen Dingen gesichtet habe, haben wollen. Ich habe darum gekämpft, hatte nachher eine recht große Sammlung. Ich kannte schon recht früh auch die Fachtermini für die Dinosaurier. Ich habe diese Zeitschrift damals gesammelt, wo man so, da war eine 3D-Brille drin und da waren Knochen drin. Aus den Knochen konnte man sich dann, ach guck mal,
das ist so
endlich
witzig.
Endlich kennt das mal jemand, weil ich habe das jetzt mehrmals erzählt und die Leute, hey, was meinst du, Yps oder was? Oder Mickey Maus? Nee, das waren schon sehr, sehr hochwertige, ja, Zeitschriften, die regelmäßig rauskamen, aus denen man nachher, also aus den Knochen konnte man nachher die Dinosaurier-Skelette nachstellen. Es waren dann so Leuchtknochen, glaube ich, die konnten sogar im Dunkeln leuchten.
Ja, 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 ja. Wahnsinn. Ja.
Genau. Und dann ja, ist damals überhaupt so eine Welle durch die Welt gegangen, so eine Welle der Euphorie, was Dinosaurier-Themen anbelangt. Dann kam ja Jurassic Park raus. Es war so die Klimax, glaube ich. Und dann kamen irgendwelche Zeichentrickserien mit Dinosauriern raus und so. Ja, aber da habe ich damals als Kind auf jeden Fall ein starkes Interesse erweckt bekommen, ja, durch diesen Film. Und gleichzeitig aber auch immer wieder sehr rührselig daran zurückgedacht. Ich habe ihn auch noch ein paar Mal gesehen und der ist selbst heute noch wirkmächtig. Also ich habe den vor 2 Jahren nochmal gesehen und ich war immer noch ähnlich berührt wie als 4-Jähriger oder wie alt ich damals war.
Ja,
ja, also
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob du jetzt mit einem solchen Film gerechnet hättest.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, also wir für die Zuhörer, wir nehmen gerade im Skype-Format ohne Video auf. Hättest du mich gesehen, hättest du einen grinsenden, kopfnickenden Marco gesehen, weil ich alles unterschreibe. Ich habe ihn auch als Kind gesehen und ich weiß gar nicht, bis zu wie vielen Teilen ich die alle auf VHS hatte. Bis zu 6 oder sowas, glaube ich, hatte ich die alle auf VHS. Ich habe ihn auch vor einem Jahr nochmal gesehen, weil es mich einfach nochmal interessiert hat, wie der als auf mich als Erwachsener wirkt und was ich als Kind gar nicht so wahrgenommen habe. Und heute, also ich war regelrecht schockiert, wie brutal und heftig der Anfang ist für Kinder. Wo, also, ne, mal ganz kurz für diejenigen, die den Film nicht können, Littlefoot ist ja so mit der Protagonist. Es ist ein kleiner Langhals in Anführungsstrichen. Wie heißen die nochmal in ihrer Gattungsbezeichnung? Brachiosaurus? Da ist auch egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall der Langhals, dessen war es Mutter und Vater oder nur Mutter, werden anfangs von einem T-Rex aber mal so heftig umgebracht, sodass ja. Littlefoot bei seinen Großeltern aufwächst, die dann in das grüne Tal wandern, das dafür ja da ist. Ein abgelegenes Tal, in dem die Karnivoren, die fleischfressenden Dinosaurier nicht hinein können. Also richtige, ja, quasi schon mosaische Geschichte. Das gelobte Land und die Führung dahin.
Ja, Exodus.
Ja, also Wahnsinn. Auch alles wüst drumherum. Sie schreiten wirklich durch die Wüste und kommen ins gelobte Land, ins grüne Tal. Das hat mich schon stark beeindruckt, weil die heutigen Disney- und Pixar-Filme etc. sind teilweise tatsächlich auch gut. Größtenteils eher Einheitsbrei. Aber diese Filme, also so Kapp und Kappa Bambi damals, haben sie sich noch getraut, so heftig zu sein. Aber dass mich das als Kind nicht verstört hat, das hat mich echt extrem gewundert. Aber der Film hat auch Nachdruck hinterlassen bei mir. Und ja, auch meine Dino-Begeisterung ist damit ins Rollen gekommen. Ich habe auch damals, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, da gab es ähnlich wie die fluoreszierenden Skelette, die du gerade beschrieben hast, die gibt es ja auch aus Holz, wo du die dann ausschneidest und ineinander steckst. Da hatte ich auch zig von, auch in Dinosaurierform dann halt. Ja, ich bin mir gar nicht sicher jetzt retrospektiv, woran das gelegen hat, dass das so eine Faszination ausgeübt hat. Ist es die an dem Vergangenen, an diesem Mystischen, weil Dinosaurier ja sind ja etwas, ja zumindest in lebendiger Form, nicht wiederbringliches. Zumindest ja auch Jurassic Park macht das Thema auf, was wäre, wenn wir sie wiederbringen könnten. Auch der Film war für mich großartig. Mitte Anfang 90er oder so dürfte das gewesen sein.
Ja.
Oder Ende 90er.
91 oder so kam der raus. Also, ja. Oder 93, auf jeden Fall war ich da auch noch recht jung. Viel zu jung eigentlich, um diesen Film zu hören. Aber
da ist
keiner aufgepasst. Ne?
Ja, die Faszination an dem Vergangenen, das war auf jeden Fall da. Und ja, es wurde auch eine Perspektive aufgemacht, jetzt nicht so explizit und ne, dezidiert formuliert. wie alt die Welt ist. Also, ne, wenn man heute in manche Landstriche hineinguckt, in denen immer noch das Erdalter auf 6000 Jahre begrenzt wird, im Sinne der Evolutionsgeschichte der biblischen, ist das doch, fragt man sich, ja, haben die denn nicht diese Filme geguckt? Mhm. Ja. Kann ich voll mit konform gehen mit diesem Film. Der war auch für meine Kindheitszeit sehr, sehr prägend. Und danach, was war dein Film in der Pubertät? Eine spannende Zeit für jeden heranreifenden Menschen. Hm. Voller Umbrüche, voller Widersprüchlichkeiten. Hast du da ad hoc etwas, was diese Lebensphase, ja, beschritten hat mit dir, begleitet hat?
Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Abteilung von Filmen der gleichen Couleur, würde ich schon fast sagen, die mich sehr stark auch noch in meine Pubertät hinein fasziniert haben. Und das sind vor allem zwei Filme, da geht es also wirklich um Widerstand, es geht um Revolution, es geht um Aufbegehren, es geht um Lebenskampf, ja, um starke Männer. Das ist zum einen Braveheart, den ich, weiß ich nicht, dutzende Male gesehen habe. Der ist damals von meiner Mutter aufgenommen worden auf VHS und da fehlten ganz viele Sequenzen. Das war mir lange nicht klar. Ich habe den Film nie so richtig verstanden, bis ich den dann irgendwann mal komplett gesehen habe. Ach, okay, so fängt das also an. Der war erstmal ein Kind und so. Aber einfach diese epischen Schlachtszenen. Ja, lassen wir jetzt mal dahingestellt, wer die Person Mel Gibson ist und auch die Historizität des Filmes, das war ja damals nicht erheblich, aber einfach dieser unsagbare Gerechtigkeitswille, ja, dieser unerbittliche Kampf gegen diese Knechtschaft, ja, gegen dieses Trauma und auch, dass William Wallace schon regelrecht geistig dargestellt wurde, mehrsprachig aufgetreten ist und so weiter, verhandlungssicher und was weiß ich, und intelligente Kriegsführung praktiziert hat. Das hat mich unheimlich fasziniert und auch musikalisch. Also bis heute verehre ich den kompletten Soundtrack von Braveheart. Und das Gleiche gilt für den Film Der letzte Mohikaner mit Daniel Day-Lewis. Ich weiß nicht, ob ich auf Braveheart eingehen soll inhaltlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass den jemand nicht kennt. Ja, es geht halt um die Geschichte von William Wallace, einem schottischen Freiheitskämpfer, der im Spätmittelalter gegen die drohende Annexion der Engländer gekämpft hat. Es war damals so, dass die Engländer Lehnsherren waren der Schotten und die Schotten dadurch in ihren Rechten beschnitten waren und da irgendwelche Adligen sich Frauen nehmen durften und die Menschen regelrecht vogelfrei waren. Da kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen, immer wieder Aufbegehrungen und der Protagonist verliert eben im Laufe dieser Entwicklung seine Geliebte, die von einem Adligen hingerichtet wird. Und dann entstehen halt Rachegelüste und er mobilisiert schließlich immer mehr einfache Männer und Frauen, später sogar auch Waliser und Iren im Kampf gegen die Engländer und begehrt quasi gegen die Krone auf und fügt England empfindliche Niederlagen bei. Und Stirling ist zum Beispiel eine ganz berühmte Schlacht gewesen. Und in York, die Wallace mit seinen Gefolgsleuten aufgrund von guerillaartiger Kriegsführung gewinnen konnte. Und der andere Film ist, wie ich schon sagte, Der letzte Mohikaner. Wahnsinnig gut gespielt, unheimlich eindringlich, auch musikalisch einzigartig begleitet. Also jeder kennt den Soundtrack. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, von wem der ist oder so, aber diese Musik, die prägt sich ein. Und da geht es um die fiktiven Überbliebenen, beziehungsweise um die Überbliebenen des fiktiven Stammes der Mohikaner in Amerika, die mitten im amerikanischen Krieg auftauchen, beteiligt werden, ohne es zu wollen, an den Kämpfen zwischen den Franzosen und den Briten. Und wo es auch letztlich um Rache, um Schutzsuche, um Überleben geht und sehr melodramatische Kampfszenen gezeigt werden. Und vor allen Dingen dann so die, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bösen Indianerstämme, die Ureinwohner, die dort auf der Seite der Franzosen kämpfen und ja, und sehr infam und brutal ihre Widersacher abmetzeln. Genau, und diese beiden Filme, diese heroischen, diese Epen sozusagen, die haben mich als jungen Menschen sehr stark nach vorne gebracht. Ich habe früh dadurch auch so Revolutionsfantasien empfunden und mir vorgestellt, so dass ich auch definitiv als freier Mann sterben möchte und dafür mein Leben lang kämpfen will. Und ja, war so.
Nicht schlecht. Wenn ich das so höre, dann muss ich sagen, dass, ich sag mal, deine intellektuelle Entwicklung eher eingesetzt hat als bei mir.
Findest du?
Ja, ich glaube schon.
Was ist denn daran intellektuell?
Nein, also, ja, es geht um Dinge wie Freiheit. Das sind schon starke Ideale. Ja, intellektuell ist vielleicht das falsche Wort. Ja, wertbezogen, wertzentriert ist vielleicht das Angemessenere. Aber wenn ich so über meine Pubertät nachdenke, da kommen ja als erstes so wirklich, wirklich ganz stumpfe, sexualisierte Blödelkomödien wie American Pie in den Sinn. Das waren die Filme, die ich zu der Zeit gesuchtet habe. Also quasi, aber auch, glaube ich, ein Teil, den jeder bei sich, zumindest würde ich mal so behaupten, sehr viele Jungs bei sich entdeckt haben, ist halt der Sexualtrieb, der halt auch in diesem Film ja dargestellt wird, dass das sexuelle Erlebnis ja des ersten Mals, des Besserwerdens, all diejenigen Zweifel, die man als Jugendlicher hegt, ist man gut genug und kann man die Erwartungshaltung des Gegenübers erfüllen etc. Da habe ich ganz schnell, also ich habe ganz oft und schnell die Drucksituation in mir gespürt als Mann in diesem Sinne, auch mit einem, wie wir ja schon angeführt haben, durchaus ja verzerrten Männerbild, eine verzerrte Selbstwahrnehmung der Männlichkeit, habe ich die Drucksituation verspürt, dafür verantwortlich zu sein, ein schönes Erlebnis der Partnerin zu bereiten. Auch das, also mit Sicherheit, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist aus einem recht einfachen Bild von Männlichkeit gespeist, was ich tatsächlich auch teilweise gefährlich finde, weil die Drucksituation wirklich zu großem emotionalen Stress führen kann. So war es auf jeden Fall bei mir eine lange Zeit und es hat mich teilweise echt verkrampfen lassen und ja, teilweise handlungsunfähig gemacht. Ne, Jungs prahlen herum, welche sexuellen Eroberungen sie gemacht haben, wie toll sie wären, ne, wie groß ihr Sexualglied ist und so weiter. Und da werden natürlich auch ja, Maßstäbe gesetzt, die abseits der Realität sind. Ich meine, nach außen hin prahlt jeder mit einem guten Äußeren und mit schönen Geschichten, aber ich glaube, jeder ist da oder wahrscheinlich jeder durch Selbstzweifel gegangen und durch ähnliche Drucksituationen und Erwartungshaltung an sich selbst. Ja, das waren eigentlich meine Zeit da, die sich in meiner filmischen Betätigung des Zuschauens ergeben haben. Klar, dann kamen auch diese typischen, ja, auch Männlichkeitseben. Es hat viel mit Männlichkeit austesten zu tun. Also Troja kann ich mich erinnern, das war ein Film, der schon sehr stark auf mich gewirkt hat. Also, ne, mal ganz abgesehen davon, dass die Ilias sagen wir mal, nicht ganz vorlagengetreu gestaltet wurde in diesem Film. Hat dieser Film doch auch gewirkt. Der Brad Pitt in einer, ich würde nicht sagen Paraderolle. Ne? Ich würde nicht sagen als Paraderolle. Er hat schon viel besser gespielt als in diesem Film, aber das war diese glatte Oberfläche, die trainierte Brust, die, also diese eine Szene in der er aus dem Zelt geholt werden muss, indem er mit zwei Frauen liegt, weil die Schlacht ja losging. Und da wird Achilles als Charakter eingeführt und sein, ja, sein Herr, sein Fürst ihn zur Schlacht rufen lässt, weil ein Zweikampf verabredet war, die besten Krieger der einen, des einen griechischen Stadtstaats gegen dasjenigen des anderen. Und Achilles kommt so mir nichts, dir nichts, unaufgewärmt quasi aufs Schlachtfeld, er rennt auf ihn los, weicht den Speeren aus, die ein Fleischberg von einem Mann auf ihn schleudert, macht einen Schritt nach links, springt hoch und sein Schwert gleitet in den Nacken des Gegenübers ein. Er zieht ihn wieder raus, geht auf die Knie und der Kampf ist zu Ende. Also so eine Coolness, wie diese Situation ausgestrahlt hat, das war schon für mein junges Männlichkeits-Marco-Ego sehr, sehr beeindruckend. Im Fortlauf wird es natürlich noch dramatischer. Der Kampf gegen Paris, gegen Hektor konnte ich mir nie angucken, weil ich Hektor unfassbar sympathisch finde. Ein Mann, der zwischen seinen Werten das Richtige zu tun und seiner Loyalität der eigenen Familie gegenüber hin und her gerissen ist, sich für die Familie entscheidet und für diese Familie tatsächlich in den Tod geht. Kann ich bis heute echt schwer angucken, muss ich sagen. Die Szene, der Zweikampf und wie Achilles ihn dann hinter den Wagen, also den Leichnam hinter den Wagen spannt und diesen hinter sich herzieht, als ja wirklich Verhöhnung des Gegenübers, finde ich immer noch schwer mit anzusehen. Das hat mich mitgenommen. Sowieso, ich habe früher auch diese ganzen, ja, das waren auch vielleicht ein Ticken eher diese ganzen Goonie-mäßigen Filme, ne, wo Kinder und auf einmal irgendwie auf Schatzsuche oder sowas etc. gehen, alleine sind, durch die Wälder streifen. Das hat sich dann bei mir quasi in der Filmtrilogie, die für mich heute noch bedeutend ist, hat sich hineinentwickelt und ist für mich immer noch eine der großartigsten Filmtrilogien überhaupt. Das ist der Herr der Ringe. Auch damals, ja, wann ist der erste rausgekommen? Die sind alle in einem Jahresabstand rausgekommen. Anfang der 2000er oder sowas, glaube ich. Da war ich dann
ich glaube sogar 2000, im Millennium-Jahr.
Ja, so 11, 12 war ich dann um den Dreh. Da war natürlich auch die ganze Darstellung, also man sieht heute noch die praktischen Effekte, sind einfach unfassbar. Da hält keine Computertechnik in dem Sinne mit, beziehungsweise wirkt, altert so gut, dass man es heute noch immer angucken kann. Die ganzen Sets, das Maskendesign etc. Großartig handwerklich gemacht. Ein Riesen-Epos. Also die Eben haben mich in dieser Zeit angezogen. Das, was größer als der individuelle Mensch ist. Das, was, also diese typische Aufbruchsphase, wie bei dir vielleicht auch der Freiheitsdrang, ist ja auch, also ne, Braveheart ist auch ein Epos. Halt nicht in einem magischen, fantastischen Umfeld, wie es jetzt der Herr der Ringe ist. Aufbruchsstimmung, die habe ich auch in meinen filmischen Interessen gespürt. Heute sehe und lese ich den Herr der Ringe. Ich habe das Buch dann nach dem dritten Teil, ich habe erst alle Filme geguckt und dann, ich glaube, alle Filme geguckt und dann die Bücher gelesen oder nach dem zweiten Teil die Bücher gelesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist ja, heute lese ich das Ganze als eine Geschichte der Entzauberung der Welt. Der Herr der Ringe endet damit, dass die letzten magischen, unsterblichen Wesen Mittelerde verlassen, wieder zurück in die unsterblichen Lande gehen und die Erde quasi, ja, wie Weber es beschrieben hat, entzaubert ist, es ist nichts Übernatürliches mehr da. Der Mensch ist auf sich allein zurückgeworfen im Schlamm seines eigenen Selbst. So lese ich den Herr der Ringe heute, aber auch damals, er sah fantastisch aus und er hat eine tolle Geschichte erzählt, auch von Freundschaft, wenn ich heute noch dran denke, wie Sam Frodo am Schicksalsberg auf die Schulter nimmt und vorher sagt, ich kann zwar nicht den Ring tragen, aber ich kann dich tragen. Und spätestens, wenn der Ringkrieg vorbei ist und der gekrönte Aragorn durch die Menge geht in Minas Tirith und auf die Hobbits trifft und sie sich verneigen wollen vor dem König und er sagt, meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemanden und er verneigt sich um alle anderen Menschen drumherum. Da habe ich heute noch irgendwie, das ist für mich ergreifend. Ich habe teilweise wirklich Tränen in den Augen, weil die Protagonisten einen so dunklen Weg durchschritten haben, einen so existenziellen Kampf aufgenommen haben, um am Ende daraus gestärkt hervorzugehen und zu siegen. Die typische Heldenreise. Jetzt ja, Literatur theoretisch, aber das hat mich wahnsinnig mitgenommen, auch heute noch.
Ja. Ja, wow, ey, gut gesprochen und ich kann dem nur beipflichten. Also meine Berührung mit Herr der Ringe hat halt schon viel eher stattgefunden durch diesen Zeichentrickfilm aus den 70ern, glaube ich. Und ich weiß noch, da war ich mega jung. Boah, habe ich da mitgelitten, als dann Boromir stirbt. In der Szene, es wird halt auch sehr drastisch dargestellt. Und ich weiß noch, wie ich versucht habe, mich mit diesen Protagonisten, die da gegen die anstürmenden Orks kämpften, zu identifizieren, wie die mit ihren kleinen, also gerade die Hobbits mit ihren kleinen Schwertchen da rumfuchtelten und diese mega großen Orks da überall waren. Und ich war so beeindruckt, als dann Legolas auftrat. Und irgendwann kommt dann diese Szene, wo Gandalf in die Tiefe stürzt und dann endet das einfach und ist halt vorbei. Es ist ja nie fortgesetzt worden. Und ich weiß noch, dass ich da sehr drunter gelitten habe als Kind. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich wusste auch gar nicht, was der Film jetzt von mir will und habe einfach nur gelitten. Und dann kam irgendwann ein Hörspiel raus. Der Herr der Ringe, das hat meine Mutter auch alles in den frühen 90ern aufgenommen. Da habe ich dann immer neben dem Booster gesessen und mitgehört, aber konnte ihm gar nicht richtig folgen. Ja, und dann irgendwann kam dieser Kinofilm und ich hatte so eine diffuse Vorstellung davon, dass das halt eine fantastische Reise wird, ja, dass da irgendwie eine Welt aus Orks und Elfen, was man halt so aus den Computerspielen kannte, beschritten wird. Und ich war nach dem ersten Film bis in jede Zelle hinein berührt und ja, elektrisiert. Ja. Und ich habe so gelitten, dass es ein Jahr dauerte, bis der nächste Teil rauskam. Das weiß ich noch. Und da gab es immer auch bei uns am Schulhof gab es die Gerüchte, dass irgendjemand eine Raubkopie besitzt, einer Version aus China, ne, wo das schon ein halbes Jahr eher publiziert worden wäre. Und man könnte jetzt für 10 Mark oder was diese Raubkopie erwerben und wüsste also dann, wie es weiterginge. Und ich bin froh, dass es das nicht wirklich gegeben hat. Ich bin auch froh, dass, wenn es das gegeben hätte, ich das nicht gemacht habe, weil die Qualität wäre sicherlich furchtbar geworden. Und ich finde, das war halt wirklich auch ein Kinoerlebnis. Also diesen Film wollte ich auch und habe damit auch gut getan im Kino sehen. Also alle drei Teile. Und genau, bin da auch definitiv stark von beeinflusst worden und mitgerissen worden. Das Gleiche, ich wollte gerade sagen, das Gleiche gilt für den Hobbit, aber da beziehe ich mich nur aufs Buch, weil die Filme, die kamen ja viel später und die fand ich nicht mehr so, ja, so intensiv. Aber, ja, genau, das da kann ich dir echt nur beipflichten. Und mir fallen halt auch reihenweise andere Epen ein, auch andere epische Zeichentrickfilme, die mich als junger Mensch geprägt haben. Ich zähle die einfach mal so auf. Wir müssen da gar nicht einsteigen, aber vielleicht resoniert ja was in euch, also die ihr zuhört oder auch in dir, Marco. Wie zum Beispiel Das letzte Einhorn. Habe ich diverse Male gesehen, habe ich in der Grundschule geschaut. Das war einer der ersten Filme, die wir in der Grundschule geschaut haben. Ein sagenhaftes Meisterwerk, gezeichnet wie auch ja, von der Storyline und der musikalischen Begleitung. Simon & Garfunkel, das gleiche gilt für Watership Down unten am Fluss. Auch ein tolles Buch, ein wunderschöner, grauenhafter, toller, verstörender Zeichentrickfilm. Und Animal Farm, genau. Das waren so ja, im Prinzip animierte Filme, die mich in meiner Werdung begleitet haben. Und was du vorhin gesagt hast, dass ja auch dieses Thema der erwachenden Sexualität eine Rolle spielte. Das kann ich auch nur von mir auf jeden Fall bestätigen, ne? Dass ich da auch oftmals mit dem starken Mann identifiziert war, der die schöne Frau gerettet hat, erobert hat, beschützt hat, beeindruckt hat, der sie gerecht hat, etc. Das waren natürlich alles ja, alles Angebote an mich als in die Pubertät hineinfallender kleiner Kerl, da Phantasmen zu entwickeln und mitzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob du noch mehr hören willst, also wie das dann später bei mir wurde. Mir fällt übrigens auch noch Forrest Gump ein, Evergreen, toller Film, der viele, viele Bereiche abklopft. Ja. Ich möchte noch
Forrest einen, Gump, da warst du.
Ah ja, genau, Forrest Gump, ja, richtig. Forrest Gump, der ich finde in seiner Erzählweise unübertroffen charmant ist und berührend. Ich kenne diesen Spruch, wer bei Forrest Gump nicht geweint hat, ist kein Mensch. Und verstehe den auch.
Ja.
Ja, ist natürlich radikal, aber das, was da also ja, verarbeitet wird, diese vielen, vielen US-amerikanischen, aber auch globalen Themen, die historischen Ereignisse, an denen ja dieser Protagonist fiktiv beteiligt wurde in diesem Film, und auch einfach seine, ja, seine einfache Art und Weise zu leben, zu denken, zu empfinden und dabei erfolgreich zu sein, ohne dass dieser amerikanistische Traum ja da wie zum Beispiel bei, ach, es gibt so einen Film mit Will Smith, ich habe jetzt gerade den Namen, ich glaube, das Streben nach Glück oder so, ja, heißt das so
illustriert. Der spielt seinen Sohn mit. Ja, ja. Da ist er Verkäufer von irgend so einem, was auch immer. Und die leben doch, wohnen doch teilweise auch im Obdachlosenheim und so.
Ja, ja, ganz furchtbar. Und dann endlich wird er nachher Aktienbroker oder so und Multimillionär. Mhm. Und das nennen die dann Glück so, ne?
Ja, bei Forrest Gump ist halt das Interessante. Eigentlich würde man so betrachten, Forrest Gump würde keinen Unterschied machen in der Welt. Ne? Er stolpert irgendwie so dadurch, aber wenn man genauer hinguckt, ist es ja überhaupt nicht der Fall. Im Vietnamkrieg mit seinem Freund, wie heißt der nochmal, mit dem er den Schrimpkutter aufmachen möchte?
Baba oder so, ne?
Ja, genau. Ne, er rettet ja die ganzen Leute aus den tödlichen Situationen, die angeschossen oder anderweitig verwundet wurden, rennt immer wieder rein. Und ja, Forrest ist irgendwie das Paradebeispiel des antimodernen Menschen auch irgendwo. Er ist da, so wie wir es am Anfang des Gesprächs gesprochen haben. Er lebt diese Unmittelbarkeit. Wenn er Lust hat zu rennen, dann rennt er. Er hat keinen Grund dazu. Er rennt, weil er rennen möchte, weil es ein Antrieb ist.
Ja.
Und das kann man irgendwo lächerlich finden. Aber ich finde es wahnsinnig berührend, weil Forrest eine Art zu leben zeigt, die erstmal sehr fremd wirkt. Aber ich glaube, auch in vielleicht einer anfänglichen Aversion steckt vielleicht ein Wunsch, es hin und wieder auch so zu machen. Und ja, auch da, als am Ende die Feder hochgeht, auch eine ikonische Klaviermusik. Da nur mal nebenbei, du hast auch schon oftmals den Soundtrack zu Filmen benannt. Ganz viele der großen Filme, die ich immer wieder gucke, haben ikonische Soundtracks, und es zeigt einfach, was ein Komponist für einen Film tun kann, wenn da diese Wiedererkennungsmelodie, sei es aus Jurassic Park, sei es aus Forrest Gump, sei es aus Star Wars oder sonstiges, das sind Wiedererkennungsmittel und ja, auch diese Szene, Wahnsinn, oder wie er an Jennys Grab steht oder so und ja, einfach am Ende den kleinen Forrest dann zum Bus bringt. Es ist so ergreifend und auch so, ja, wie gesagt, es bietet eine Alternative auf. Jetzt würde ich aber gern mal wissen, wenn du zu Forrest Gump nichts mehr sagen möchtest, welcher Film hat dich denn bis ins Mark erschüttert? Bei mir war es Schindlers Liste. Ich will gar nicht sagen, warum. Da können wir meinetwegen später drauf gehen. Aber ich meine so, ich weiß nicht, ob du dir dann vorstellen kannst, was für einen Film ich suche. Das wäre so meine Ad-hoc-Antwort auf diese Frage. Also in diese Richtung.
Ja,
Was war markerschütternd für dich?
Es gibt einen einzigen Film, bei dem ich mich übergeben habe.
Okay.
Weil er so drastische Bilder verwendet und arbeitet mit entsprechenden Effekten, also visuellen und audiovisuellen Effekten. Und das ist Requiem for a Dream von Darren Aronofsky. Ein Anti-Drogen-Film mit Jared Leto in der Hauptrolle und Jennifer Connelly und die anderen Namen kann ich jetzt nicht aufzählen. Ganz berühmt ist auch der Soundtrack von diesem Film, dieses ja, und der halt im Prinzip den Untergang von vier Konsumenten immer intensivierender darstellt. Ja, also ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du ihn gesehen hast. Es geht im Prinzip um vier normal, in Anführungszeichen, Normalbürger, die alle miteinander irgendwie vernetzt und verwoben sind. Es geht um die Mutter des Hauptdarstellers, die unbedingt abnehmen möchte. Und die dann anfängt, diese amerikanischen Diät-Shows zu schauen und da wird dann immer wieder, werden irgendwelche Amphetamine, die ja in den USA durchaus frei erhältlich sind, gepriesen und ja, sie wird dann da halt hingelockt und radikalisiert sich im Laufe des Films halt und fängt dann an, im Prinzip mit Amphetaminen den Verstand zu verlieren, hat irgendwann eine schwere Drogenpsychose, sieht dann nur noch diese Showmaster überall, die sie anpeitschen, antreiben, irgendwie stop eating und was weiß ich. Und das führt dann nachher dazu, dass sie verändert sich halt auch körperlich sehr, sehr drastisch und das fällt dann den anderen auf, ihren Bekannten, und dann irgendwann wird sie halt zwangseingewiesen und dann kriegt sie halt eine Magensonde, sieht man alles, also wird alles sehr heftig dargestellt. Immer wieder wird alles auch in Großformat gezeigt, wie die Pupillen sich erweitern, ja, wie es in den Adern pumpt und so. Während die anderen Protagonisten durch Beschaffungskriminalität in Erscheinung treten, also erstmal versuchen sie nur Marihuana, später härtere Drogen zu beschaffen und haben dann furchtbare Entzugserscheinungen. Wenn sie die Drogen nicht haben, die werden sehr stark dargestellt, haben sich nachher die Arme komplett zerschossen, dem einen muss dann der Arm abgesägt werden und die Jennifer Connelly, die ist quasi die letzte Verbliebene dieses Kanons aus Konsumenten, die noch am Ende mehr oder weniger auf freiem Fuß ist und alles dafür tut, um an Drogen zu kommen, und da wird dann die ganz berühmte S2S-Szene gezeigt. Kann ja kurz mal schildern. Also sie gerät dann an einen, ich weiß gar nicht, wie ich so, also so Dandy oder wie man das nennt, so jemand, der halt Sexpartys organisiert, und sie ist dann sozusagen die Attraktion, und dann hast du da einen Tisch und sie liegt halt auf dem Tisch und die Leute dürfen dann mit ihr machen, was sie wollen, und berühmt ist dann eben diese S2S-Szene, wo ein Doppeldildo sozusagen in rektal bei einem Mann und dann auch bei ihr eingeführt wird und die sich dann halt dadurch gegenseitig penetrieren. Also der Film ist, wie gesagt, sowas von ekelhaft und anstrengend und laut und grell und hässlich und verstörend und hat eben auch die Wirkung, die er möchte, ne? Die Leute daran zu erinnern, was für eine dreckige Geschichte mit Drogen oftmals einhergehen kann.
Nee.
Ja. Und überhaupt, also alle Filme von Darren Aronofsky gehen so in diese Richtung. Da Ja, habe ich definitiv die langanhaltendsten oder nachhaltigsten Wirkungen erfahren. Ja, ja, also Schindlers Liste, klar, ging mir auch so emotional, ne? Gorillas im Nebel war so ein Film, der mich auf links gedreht hat. Überhaupt viele Filme, die Sklaverei-Themen verarbeiten, also Amistad fand ich unheimlich bewegend oder auch 12 Years a Slave.
Ja.
Ja, aber genau, vielleicht möchtest du erstmal was sagen.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen soll, dass ich mir Requiem for Dream angucken möchte. Also, die Erfahrung klingt heftig. Und ja, also der Zerfallsprozess, den so mitzubekommen mit sehr radikalen Bildern, ja, muss man schon in Stimmung für sein, sag ich mal, um das sehen zu wollen. Es gibt auch ganz kranke Filme, von denen ich nur gehört habe, die ich mir aber niemals angucken würde. A Serbian Movie beispielsweise.
Boah, furchtbar.
Nee. Da habe ich nur eine Inhaltsangabe von gehört und danke, nein. Also das möchte ich dann auch nicht. Ich möchte nicht jede Perversität sehen, die es so in der menschlichen Fantasie gibt. Ja, ich habe schon mal angeschnitten, dass wir auch gemeinsame Filmerfahrungen schon gemacht haben. Und für mich, also allzu viele waren es noch nicht, muss man dazu sagen, aber eine, die mich bis heute beschäftigt und die mich ganz stark nach dem Gucken beschäftigt hat. Wir haben gemeinsam Lars von Triers Film Melancholia geguckt. Ein wahnsinnig intensiver Film, der auch nichts für ein Unterhaltungsprogramm oder dergleichen ist. Eine unfassbar gute, wie heißt sie? Kirsten Stewart, ne?
Kirsten Dunst.
Dunst, Mann! Kirsten Dunst, hast recht.
5 Euro ins
Preis. 5 Euro.
Sprecherschwein.
Mann. Kirsten Dunst, unfassbar intensiv. Es geht, im Grunde genommen ist der Film es sind fast 2 Filme. Also sie hängen schon irgendwo miteinander zusammen, weil bestimmte Protagonisten im zweiten Teil wiederkehren und vor allem die Hauptprotagonisten und auch eine andere Erzählperspektive angenommen wird, aber es sind doch schon recht unterschiedliche Teile. Der erste Teil fängt an wie ein persönlich-psychologisches Drama, durch die Hauptfigur gespielt hat von Kirsten Dunst durch muss. Sie ist am Tag ihrer Hochzeit. Wir wollen mit einer Limousine zu einem, ja, im Stil eines altenglischen Herrenhauses hoch und es fängt damit an, dass eine Kurve, ja, zu eng geschnitten ist für diese überlange Limousine. Die Einstellungen werden recht lange gehalten. Die Kamera ist recht nah irgendwie, man fühlt sich dabei und es scheint sehr, sehr heiter und munter, es ist nun mal auch die Hochzeit, herzugehen. Und immer weiter, je länger die Hochzeit dauert, merkt man in der Protagonistin, in der Figur, die Kirsten dann spielt, ist etwas mehr, etwas tief drin, was unter dieser Fassade der heiterigen Hochzeit ist. Ich will gar nicht zu viel erzählen, dem möchte ich nicht spoilern. Ich kenne niemanden, der diesen geguckt hat und vielleicht geht es einigen noch so und ich möchte da gar nicht so viel drüber reden, weil ich glaube, dass diese Filmerfahrung anders als ein Forrest Gump, von dem ich ausgehe, dass sehr viele ihn kennen, diese Filmerfahrung doch für jeden noch recht jungfräulich sein soll. Er ist Wahnsinn mit der Musik aus Wagners Tristan und Isolde, glaube ich. Auch ein wahnsinniges Orchester. Also unfassbar. Und dieser Film nimmt am Ende auch eine visuelle Schlagkraft an, Ja, ganz fantastisch im Individuellen gespielt. Er wirft viele Fragen auf. Man kann den ganzen ersten Teil als einzelnen Moment, als eine Hochzeit sehen. Man kann ihn aber auch als einen richtig großen Lebensabschnitt sehen, als Analogie auf die gesamte Gesellschaft hin. Einzelne Protagonisten könnten ganze Gesellschaftsgruppen wahrnehmen. Es bietet sehr viel. Lars von Trier ist ja auch bekannt dafür, auch sehr provokativ zu sein und ja, Filme weniger aus einem unterhaltsameren Habitus herauszumachen, denn aus einem ja, künstlerischen Aspekt heraus. Ja, wir haben den beide zusammen gesehen. Am Abend darauf habe ich ihn mir nochmal angeguckt mit meiner Freundin, weil ich ihn unbedingt ihr zeigen wollte. Und ja, diese gemeinsame Filmerfahrung war nachhaltig. Muss ich echt sagen. Und das ist halt das Schöne, was Film machen kann, beziehungsweise Erzählkunst an sich. Und da würde ich gerne dann nochmal etwas weiter weggehen von einzelnen Filmerfahrungen und würde das gerne noch einmal in einen vielleicht etwas ja, theoretischeren Rahmen zurückführen. Wir beschreiten quasi die Induktion. Wir gehen vom Einzelfall auf das Allgemeine. Und auch da würde ich gerne nochmal ein Zitat von David Foster Wallace voranstellen, um danach dich zu fragen, was soll und kann erzählerische Kunst dem Menschen bieten? Zitat Anfang. Wir dürfen uns vermutlich so ziemlich alle einig sein, dass wir gerade in finsteren und bescheuerten Zeiten leben, aber brauchen wir eine Erzählliteratur, die nichts anderes tut, als unsere Lage zu dramatisieren? In finsteren Zeiten scheint mir die Definition von guter Kunst doch zu sein, dass sie die Elemente des Menschlichen und Magischen, die trotz der Finsternis unserer Zeit noch lebendig sind und leuchten, lokalisiert und reanimiert. Wirklich gute Erzählliteratur kann so düster in ihrer Weltanschauung sein, wie sie will. Sie muss aber nicht nur einen Weg finden, diese Welt zu schildern, sondern auch einen, all die Möglichkeiten zu beleuchten, wie man in ihr lebendig und menschlich sein kann. Zitat Ende. Was kann Erzählkunst?
Dieses Zitat kannst du mir bitte gleich direkt mal schicken.
Ja, sehr gerne.
Das spricht mich im höchsten Maße an. Ja, erinnert mich auch an eine Malerin, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, die gesagt hat, bei all dem Schrecklichen, was in den Medien dargestellt wird, vergisst man eigentlich, wie wunderschön diese Welt ist, ja, wie wunderschön unser Planet ist und auch wie wunderschön Kunst sein kann. Ja, genau, was kann Erzählkunst? Also ich finde das in diesem Kontext unserer bisherigen Diskussion oder unseres bisherigen Austausches unheimlich würdig, dieses Zitat nochmal aufzuführen, zu betrachten und über Erzählkunst künstlerischer Natur nachzudenken, weil wir durch unsere medialen Zugänge natürlich auch sehr viel in unserem Leben schon konfrontiert worden sind. Ob jetzt mit Büchern oder mit ja, Fernseh oder wie auch immer gearteten Darstellungen. Und wir ja als junge Menschen bereits die Erfahrung gemacht haben, das macht was mit uns. Ja, da werden Werte in uns bestätigt oder entwickelt ja, oder Gefühle ausgelöst. Und dieses Schema irgendwie gut-böse zum Beispiel, was ja irgendwie allgegenwärtig ist, der Böse stirbt nachher durch die Hand des Guten, finde ich zum Beispiel sehr problematisch, weil wir dann meinen, so die Erschlagung, das Töten des Bösen sozusagen ist offenbar das Ziel einer Friedensmission oder sowas. Und gleichwohl gibt es ja heutzutage auch bibliotherapeutische Ansätze, die sagen, wir können uns durch ein lebensbejahendes Werk, ja, beispielsweise eines Hermann Hesse oder so, komplett neu erfinden und sozusagen diesen abgründigen Bereich einer, ja, wie er das beschrieben, bescheuerten und düsteren Welt verlassen und animiert werden, zu sehen, dass da mehr ist als einfach nur diese trübe Oberfläche, mit der wir vordergründig natürlich konfrontiert sind und medial vor allen Dingen. Also ich glaube, dass Erzählkunst in der Lage ist, uns in sämtliche Richtungen zu treiben und dass Erzählkunst vor allen Dingen auch das Potenzial hat, uns immer wieder anzuspornen, in das Lichte zu schauen und zu gehen, auf unsere prachtvollen Veranlagungen als Menschenfamilie zu schauen und zurückzugreifen, uns zu besinnen auf Wesentliches, auf Glückbringendes, auf Erfüllendes, aber eben auch das Gegenteil erreichen kann. Also wenn ich an, du kennst das Buch Die Straße von Cormac McCarthy denke, oder viele andere apokalyptischen Werke und gesellschaftspessimistischen Bücher und Filme oder was Oswald Spengler sei dann noch genannt, als Evergreen, der Untergang des Abendlandes, dann sehe ich da halt, ich sehe ein massives Angebot, uns als Einzelwesen hin und her zu peitschen und entweder in unserer Negativ-Weltsicht bestätigt zu werden oder zwischendurch mal Eskapismus betreiben zu können. Ja. Und Harry Potter zum Beispiel hat mich sowas von nach vorne gebracht. Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, was dieses Werk von Joanne K. Rowling mit mir gemacht hat. Emotional, ja, nachhaltig, ja, über einen langen Zeitraum hinweg. Das finde ich so wirkmächtig, ja, ja. Und gesund und wichtig.
Ja. Ja, absolut. Zwei Punkte. Der eine Punkt, du hast in dem apokalyptischen Kontext auch davon gesprochen, auch in dieser Umgebung noch das Gute zu sehen. Und für mich der perfekte Film, der auch rein technisch, also von der Kamera und von der Action wahnsinnig gut ist, Children of Men, in dem es auch apokalyptischen Szenario, alle Menschen sind unfruchtbar. Dazu kommt, dass eine Frau aufgefunden wird, die auf einmal schwanger ist und eben diese angenommene, mangelnde Reproduktionsfähigkeit einfach durchbricht, und sie wäre dann natürlich sehr begehrt, und es spielt in Großbritannien, das sich abgeschottet hat. Es geht auch viel um Rassismus, viel um Immigration und Flüchtlinge etc. Und dieser Film endet einfach auch sehr, sehr positiv, indem der Protagonist sich quasi für das Leben und die Zukunft und für das Gute aufopfert und diese Frau aus dem Gefahrengebiet herausbringt und sie über die Küste aus Großbritannien herausbringt. Für mich, ich musste direkt, als du das so geschildert hast, an diesen Film denken, und ich stimme dir da in vollem Umfang zu. Ja, Eskapismus ist natürlich auch eine Form, und Harry Potter ist teils Eskapismus, teils aber auch Coming-of-Age-Roman. Erzählkunst kann so vieles, es kann zu Reflexion führen, es kann zum Dialog führen. Ich habe schon davon erzählt, dass auch Dumbledore für mich in meiner Vorbildsfindung eine durchaus große Rolle gespielt hat, dass es Cicero getan hat, den ich auch nur über seine literarischen Werke beziehungsweise Sekundärliteratur wie Biografien kennengelernt habe. Es kann sehr viel in einen auslösen. Es kann Emotionen auslösen in einem, ob es positive Emotionen sind. Du hast mir Patch Adams empfohlen. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, auch mit dir. Hat so viel Menschlichkeit in mir hervorgerufen. Es kann ganz viel machen. Es kann Emotionalität ansprechen. Es kann zu Reflexion führen. Gerade dokumentarisch gehaltene Filme ist auch eine Form von Erzählkunst. Kann zum Denken, zum Umdenken anregen. Und Erzählkunst kann vor allem auch Identitäten schaffen, kann Freiheiten schaffen. Ich denke da an die großen Erzählungen der Griechen, die Ilias und Odyssee, wovon man annimmt, dass sie vorher mündlich tradiert wurden und irgendwann dann festgesetzt wurden in schriftlicher Form durch Homer, haben ein ganzes Kulturbewusstsein geschaffen, dass Griechen Hellenen sind. Und dass die was verbindet über diese Stadtstaaten hinaus. Erzählkunst kann so vieles. Es kann erklären, es kann Hoffnung machen, es kann Emotionen freischaufeln. Ob jetzt in geschriebener oder visueller oder auch in auditiver Form, wie wir es vielleicht auch machen, Erzählkunst nicht im Klassischen, aber doch auch irgendwo immer wieder einfließen. Ja, sie kann bewegen. Sie kann die Welt zum Stillstand bringen, aber sie auch schneller rotieren lassen. Ich habe gestern noch gesehen, es ist ein guter Film, kein großartiger Film. Die Entdeckung der Unendlichkeit, Theory of Everything im englischen Original. Das Biopic zu Stephen Hawking. Auch da gab es viele berührende Momente. Auch viele Romane, die einen, ja, geholfen haben, etwas mehr Kontakt zu sich selbst zu finden. Natürlich gibt es da super, super viel Schund und reinen Eskapismus und reines Marketing, wenn ich mir Filme wie Frozen 2 angucke, in denen ich hineingeschleppt wurde. Also mehr Marktanalyse in einem Film geht wirklich nicht. Du hast gesehen, wie lieblos diese Figuren gestaltet wurden und wie viel sozialwissenschaftliche Marktanalyse, Befragung von Interessengruppen dahinter steckt. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist nicht das, was ich mit Erzählkunst meinen würde. Und ich pflichte dir da ganz, ganz stark bei. Es kann sehr vieles bewegen.
Ja. Marco, wunderbar nochmal zu Ende gebracht, was wir bereits angefangen haben. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen und würd sagen, also wir haben unser Pensum, gut erreicht. Und
auf jeden Fall.
Ich finde, wir haben uns hier auch nett unterhalten.
Ja,
und auch mal ein bisschen bekannt zu dem einen oder anderen, ja, Film, der unser Leben prägte.
In einem Land vor unserer Zeit flasht mich jetzt noch.
Hey, es hat echt gut getan, mal wieder mit dir zu schnacken und dabei on air zu sein. Ich möchte das auch schnellstmöglich wieder machen. Ich habe durchaus noch ein paar Ideen, worüber wir sprechen können. Und hoffe auch, dass die Zuhörenden hin und wieder mit dem Kopf nickten oder mit der Hand vibrierten oder was man so macht, während man uns hört. mit den Ohren schlackelten. Nee, also ich hoffe, das hat den Leuten was gebracht oder bringt den Leuten noch was. Und ja, danke dir auf jeden Fall, mein Bruder.
Danke dir, danke euch. Und wir hören uns wieder. Und ich möchte schließen, vielleicht machen wir ein neues Ritual raus. Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Oh ja, Liebe und Vertrauen für euch alle.